Der Predigttext steht im Jakobusbrief, Kapitel 4, die Verse 13 bis 15. Nun wohlan, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt ziehen und wollen daselbst ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinne machen. Ihr wisst ja nicht, wie es morgen um euer Leben steht. Denn ein Hauch seid ihr, der eine kleine Zeit sichtbar ist, hernach auch wieder verschwindet. Anstatt dass ihr sagtet, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder jenes tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in euren Prahlereien. Liebe Gemeinde, es ist eine erstaunliche Entdeckung, diesen wirtschaftlichen Fachausdruck in der Bibel zu finden: Gewinne machen. Er ist bei vielen unserer Zeitgenossen nicht sonderlich beliebt. Ja, er hat sogar etwas Verrufenes, fast Unmoralisches an sich. So als ob das eigentlich nicht sein dürfte. Sein Gehalt verdienen, seinen Lohn bekommen, das ist eine gerechte Sache. Aber Gewinne machen? Wenn aber ein Unternehmen keine Gewinne macht, dann muss es von den Reserven leben aus früheren Gewinnen, die es hoffentlich gemacht hat. Und wenn die aufgebraucht sind, macht die Firma bankrott. Und alle Mitarbeiter stehen auf der Straße. Das passiert, wenn wir keine Gewinne mehr machen. Jedes Gehalt, das verdient wird, jeder Franken, der für eine soziale Aufgabe ausgegeben wird, mit dem man notleidenden Menschen helfen will oder seinen eigenen Lebensunterhalt bestreitet, muss erst durch Gewinne erworben werden. Denn mit Verlusten kann man anderen nicht helfen. Wenn sich also eine Firma, wie man so schön sagt, reorganisiert, was Verlust an Arbeitsplätzen bedeuten kann, sich reorganisiert mit dem Ziel, dass sie wieder Gewinne macht, dann ist das nicht verwerflich, sondern existenzsichernd für jene, die bleiben können. Wenn es gut geht, können später auch wieder neue Menschen eingestellt werden. Ohne Gewinne ist das nicht möglich. Diese Einsicht mag es sein, dass in unserem Bibeltext Gewinn machen nicht kritisiert wird, wie manche das gern hätten. Das mag auch dafür verantwortlich sein, dass nicht die Rede ist von kleinen Gewinnen als erlaubt, und großen Gewinnen als verboten. Gewinne machen, das ist nicht, wenn man einen Wasserhahn aufdreht und den Eimer drunter stellt und sagt, es wäre besser, ihn nur halb voll zu machen. Halb voll moralisch, ganz voll unmoralisch. Gewinne kommen nicht aus der Wasserleitung. Im Gegenteil, die kosten Geld. Die Kritik in der Bibel richtet sich nicht an dieses wirtschaftliche Verhalten mit der eindeutigen Zielsetzung, Gewinn zu machen. Dafür sind die Schreiber der Bibel zu intelligent. Es wird nicht das Verhalten in Frage gestellt, sondern die Gesinnung der Erfolgreichen. Die Bibel setzt an der Sprache an. Und der Mensch wird beim Wort genommen. Und so zitiert der Autor dieses Briefes: Ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt ziehen und wollen da selbst ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. An der Sprache erkennt man den Menschen. An der Redeweise eines Menschen erkennt man seine Gesinnung. An unseren eigenen Worten werden wir gemessen und an ihnen gerichtet. Was also ist nicht gut an dieser Sprache? Was bedarf der Änderung, damit wir leben? Heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt ziehen und wollen da selbst ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Wäre es besser, wenn es heißen würde, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt ziehen, wollen da selbst ein Jahr zubringen und Ferien machen. Dann wäre es legitim, oder? Nein, es geht weder um die Frage von Gewinn und Geschäft, noch um die Frage von Ferien oder einfach kennenlernen. Das klingt ja noch viel besser. Was Neues kennenlernen. Nein, es geht um die Planung. Aber was könnte die Bibel gegen Planung haben? Planung ist das halbe Leben. Das wissen wir alle. Nicht nur Geschäftsleute und Außendienstmitarbeiter, die auf Geschäftsreisen gehen. Das wissen auch die Ferienreisenden, dass Planung die halben Ferien sind. Und wenn wir nicht planen, müssen es andere für uns tun und wehe, sie tun es nicht. Und das Hotel ist besetzt. Das weiß jeder Rentner heute und jeder Schüler. Selbst die Kinder im Religionsunterricht haben schon mit 13 Jahren einen Terminkalender, ob ihr es glaubt oder nicht. Und es ist unglaublich schwierig, einen gemeinsamen Termin für einen Religionsunterricht zu finden. Wie wichtig Planung ist, weiß jeder Gastgeber. Wer andere einlädt und nicht plant, wehe den Gästen. Was also hat es auf sich, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in diese oder jene Stadt gehen, ein Jahr darin wohnen und Handel treiben. Was ist daran falsch? Unser Verhalten wird in Frage gestellt. Es wäre einfach, die Kritik beleidigt zurückzuweisen als unberechtigt und unsachlich. Aber die Wahrheit würde uns einholen. Holt uns ein, hat uns schon eingeholt, holt uns immer wieder ein und holt uns zuletzt ein. Die Wahrheit ist die Antwort auf die Frage, wer bist du? Ihr wisst ja nicht, wie es morgen um euer Leben steht, denn ein Hauch seid ihr, eine kleine Zeit sichtbar, hernach verschwindet ihr wieder. Was ist dir bewusst über dich selbst, Mensch? Wer bist du, dass du so redest, wie du redest? Dass das in deinem Herzen wohnt an Urteilen über andere, über die Zeit, über die Verhältnisse, über dich selbst. Ein Hauch seid ihr. Das ist eine erschütternde Perspektive des Lebens. Und alles, was wir von Gott über uns selbst gelernt haben, lehnt sich dagegen auf, empört sich. Wie kann ein Mann der Bibel, schon gar des Neuen Testamentes, so von unserem wertvollen Leben reden? Ein Hauch seid ihr. Es ist eine Frage der Betrachtungsweise. Aber der Autor dieser Texte bleibt nicht bei der Kritik von der Sprache, welche die Anmaßung in unserer Gesinnung dem Leben gegenüber offenbart. Eine neue Sprache werden wir gelehrt, wortwörtlich, und durch sie eingeführt in eine heilvolle, rettende, neue Wirklichkeit unseres Daseins. Anstatt dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben. Unsere Eltern und Großeltern kannten diese Sprache. Wenn Oma zu Besuch kam, schrieb sie auf die Karte: Komme S.G.W. am Montagabend. Und das meinte sie auch so. SGW nur, weil nicht viel Platz auf der Karte war. Es war also ein Kürzel wie unser Grüezi, das eigentlich Gott grüße dich heißt oder Gott zum Gruß. Aber es ist halt nicht genug Platz auf der Karte unseres Lebens. Und darum verwenden wir Kürzel. Der entscheidende Ausdruck in unserem Abschnitt aber ist wohl der Wille Gottes. So Gott will und wir leben. Dies ist, so scheint es, der große Unsicherheitsfaktor im Leben, wenn Gott will. Jene Unberechenbarkeit, die uns zutiefst verunsichert und unsere Pläne relativiert, geschäftlich und privat. Unser Wollen und Tun in Frage stellt. Was also heißt, so Gott will? Auch dieses Wort hat seine Geschichte in unserem Leben und in unseren Gefühlen. Gottes Wille. Was ist nicht alles damit gerechtfertigt worden, dass Gott es so will oder dass Gott es so gewollt hat? Urteile sind gesprochen worden über Tod und Leben. Dieser Tod war eben, weil Gott es so gewollt hat. Dieses Kind kam zur Welt, weil Gott es so gewollt hat. Über Kind und Greis wird dieses Wort gesprochen. Über Krieg und Frieden, über Recht und Unrecht, weil Gott es so will oder gewollt hat. Der Text lehrt uns aber nicht zu sagen, Gott hat es so gewollt, sondern wenn der Herr will und wir leben. Dieser Text ist kein Urteil über Vergangenes, sondern ist eine Bedingtheit des Lebens. Unweigerlich kommt nun unser Verhältnis zum Willen Gottes zur Sprache. Was löst dieses Wort in unseren Herzen aus? Ist es die Fremdheit, die sich uns und unserem Planen und Wollen entgegenstellt, die wir irgendwo tief in uns als feindselig bezeichnen und empfinden? Ist der Wille Gottes jene verborgene Drohung im Leben, vor der wir uns fürchten? Fürchten wir ihn? Glauben wir, er werde früher oder später zuschlagen, zerschlagen, zerbrechen, zerstören? Wenn der Herr will, ist das so etwas wie russisches Roulette? Ich zähl's mir an den Knöpfen ab, ja, nein, ja, nein, ja, man kann es ja nicht genau wissen. Ist dies der Ausdruck für göttliche Willkür? Will er am Ende den Willen des Menschen brechen, wie es manche unserer Eltern und Großeltern meinten und empfanden? So habe ich es von meiner Großmutter gehört. Will will, kriegt gar nichts. Sag bitte, bitte. Und das bestimmt viele Menschenherzen in ihrem Verhältnis zu Gott. Ist es das, was die Ängstlichen unter uns zögern lässt, zu sagen, ich will? Und sie sagen darum lieber, ich möchte. Und in Mundart kann man sich so schön verkriechen hinter I what? Das klingt so. Naja, vielleicht klingt es für sie anders. Aber schon viel besser klingt Wemma. Das klingt nach Vamos. Lasst uns gehen. Da muss keiner sagen, ich will. Das drängt vorwärts, gemeinsam. Das braucht gar keine Entscheidung, die ist schon getroffen. Von wem eigentlich? Irgendwo, irgendwann, in einem Moment fühlen alle das. Und dann vamos. Es ist die Entschlusskraft, ohne den Willen zu befragen, die sich darin ausdrückt. Es gibt aber in der Bibel ein Beispiel für ein anderes Verhältnis zum Willen Gottes. Das Beispiel ist einzigartig in dieser Weise und für uns entscheidend. Und die einzige Möglichkeit, ein neues Verhältnis zu dem Willen Gottes zu bekommen. Das Beispiel ist Jesus. Nicht ein Beispiel im Sinne des Vergleiches, sondern ein Beispiel im Sinne einer Wirklichkeit, unserer heilvollen Wirklichkeit. Im Willen Gottes Frieden zu finden und das Leben zu gewinnen. Jesus sagt, ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das scheint, wenn man das Wort heute einfach so sagt, dann sagt man, dieser Mensch ist von einem fremden Willen gelenkt und nur eine Marionette. Jesus gegenüber wäre das eine Unterstellung, wie wir wissen. War er es nicht, der mit großer Entschiedenheit in seinem Leben gesucht, gefragt und dann entschieden und gehandelt hat, der sehr wohl wusste, was er wollte und was nicht? War sein Wille im Blick auf die Autorität, die in ihm wohnte, nicht von Anfang an in Frage gestellt und geprüft worden? In der großen Versuchungsgeschichte? Was könnte es dann in seinem Leben heißen, wenn er sagte, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst? so kann nur einer reden, der weiß, was er will. Und auch fähig ist, es zu tun, der kann sagen, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ein Gebet, in dem der Sohn seinen eigenen Willen dem Willen des Vaters gegenüberstellte und den Willen des Vaters über seinen Willen stellte, ohne auf seinen eigenen Willen zu verzichten. Es ist ein Unterschied, ob man nicht weiß, was man will, oder ob man es weiß. Es ist ein Unterschied, ob man weiß, was man will und einen höheren Willen anerkennt und ihn ernst nimmt, oder ob man nicht weiß, was man will und darum ständig einen höheren Willen anruft. Kein Wunder ist unser Selbstwertgefühl eine der entscheidendsten Eigenschaften, die über unser Verhalten im Leben bestimmt, von Kindheit an. Kein Wunder, unterwerfen wir uns manchmal fremdem Willen, wenn wir nicht genug Vertrauen in uns selbst als einem eigenen Willen haben, der uns nicht nur zusteht, sondern der lebensnotwendig ist. Wenn der Mensch nicht in fremden Willen sein Leben verlieren will, und das würde Verlust bedeuten. So reden, wie Jesus geredet hat, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst, kann man nur, wenn man Vertrauen gefasst hat in das, was man den Willen Gottes nennt. Hier ist der Wille Gottes nicht jene fremde, unbekannte Macht, die den Menschen verunsichert, ihm Angst macht. Hier ist der Wille Gottes das Fundament der eigenen Lebensberufung. Ich bin, weil Gott mich will. Und so will ich, weil ich bin. Mein Wille schöpft aus einem größeren, höheren Willen. Und es braucht Wille, um aus diesem anderen, höheren, größeren Willen zu schöpfen. Denn er fließt nicht einfach, wie Wasser aus der Leitung. Und in alten Zeiten musste man Wasser schöpfen. Und in manchen Teilen der Welt muss man es heute noch tief aus der Erde holen und weit tragen. Mein Wille schöpft aus einem größeren, höheren Willen, dem ich vertraue und über den ich nicht verfüge und auch nicht verfügen will. Darum sprecht, so der Herr will und wir leben. Das Unberechenbare in diesem größeren Willen macht mir nicht Angst, weil Gott Liebe ist. Und so ist sein Wille Liebeswille und höchste Weisheit zum Leben. So bin ich willens, dem Unberechenbaren meines Lebens im Leben zu begegnen, mich dem zu stellen, dem, was ich nicht in der Hand habe. Und auch in meinem Planen, das ich sehr wohl vollziehe, mit Willen plane, mit jener Gesinnung meines Herzens plane, so der Herr will und ich lebe. Und das ist nicht Vorbehalt der Angst, sondern Vertrauen. Anders kann er sich uns nicht erweisen. Er, der der andere ist, er, der die Liebe ist, kann sich nicht anders uns gegenüber erweisen. Eingefangen in unser Wollen und Planen verlieren wir das Leben. Wenn es uns nicht mehr möglich ist, mitten im Leben, dass wir planen und mit Recht berechnen, soweit man rechnen kann, das Unberechenbare ernst zu nehmen, verlieren wir unser Leben. Durch den Ärger, wenn die Pläne durchkreuzt werden, durch das Verschleudern von Energien im Aufbegehren gegen jene andere Autorität, die wir nicht in der Hand haben. Darum wohl auch üben wir Macht aus über andere, um unseren Willen und unsere Pläne durchzusetzen, ohne Ehrfurcht vor ihrem Willen, ohne ein Gefühl tieferer Abhängigkeit in unserem eigenen Herzen. Sein Leben so verlieren ist Verlust, selbst wenn die Firma Gewinne macht. Sein Leben so gewinnen ist Gewinn, selbst wenn die Firma Verlust macht. Im Bewusstsein einer tieferen Abhängigkeit liegt nicht nur Trost und Halt, es setzt auch Energien frei, weil die Angst gebunden ist. Die Angst vor dem Unberechenbaren des Lebens ist gebunden in dem Vertrauen, so Gott will. Wenn Gott will und wir leben, das ist nicht nur eine Phrase, mit der man sich absichern könnte, wie mit einem Maskottchen. So Gott will und wir leben, ist die Freiheit zum Planen und zum Handeln, ist die Freiheit zum Gebrauch des Willens in dem Maß, das mir das Leben zusteht. Es ist vielleicht der Ausdruck einer entdeckten Wahrheit über uns selbst. Sie holt uns dann nicht mehr ein und wir müssen vor dieser Wahrheit nicht mehr angstvoll davonlaufen, sondern wir gehen ihr entgegen. Ja, wir gehen auf sie zu. Es gibt dann letztlich keine größere Freude als die Tatsache, dass geschieht, was er will. Mit meinem Wollen und Planen und ohne mein Wollen und Planen und auch gegen mein Wollen und Planen. Dieses Vertrauen setzt frei und schafft Leben. Und auf einmal wird der Hauch, der wir scheinbar nur sind, für eine Zeit und dann vergehen, konkret. Und dann kann man uns nicht wegblasen und gar nicht umblasen. Als ein Hauch, sondern unser Leben ist konkret gewordene Gestalt des Willens Gottes. Ja, ich bin, weil er mich will. Und weil er mich will Und weil ich bin, lebe ich mein Leben unter diesem Wert des höheren Willens, den ich verkörpere. Das, meine Schwestern und Brüder, ist mehr als ein Hauch. Und wüsste ich nicht oder könnte ich nicht vertrauen, dass Jakobus, der diesen Brief offenbar geschrieben hat, für diesen Satz noch mehr hätte, einen größeren Zusammenhang, würde ich ihm widersprechen. Aber weil ich es nicht fair finde, dass ein Mensch immer auch das sagen muss, was ich weiß, darum weiß ich es ja, dann muss er es nicht immer sagen, kann ich vertrauen dem, was er hier hat sagen wollen und versuche zu hören und zu verstehen. Jene Wahrheit des Lebens, die uns Tag für Tag vor Augen steht in unserer eigenen Vergänglichkeit und in der Vergänglichkeit anderer. Und wie wir wissen, kann das schnell, so furchtbar schnell geschehen. Jenseits all unseres Planens und Handelns. Darum möge dieses Wort uns erreichen, nicht als ein deprimierender Ausdruck unseres Selbstverständnisses, nur ein Hauch. Meine Schwestern und Brüder, Hauch ist Geist Gottes. War das nicht am Anfang des Menschen so, dass Gott diesen Lehmklumpen angehaucht hat und ihm Leben gab? Wer redet hier von nur ein Hauch? Hat Gott uns nicht Leib und Leben gegeben, Geschichte gegeben, einem jeden von uns in einzigartiger Weise? Wohl aber jener Hauch, mit dem Jesus seine Jünger angehaucht hat und gesagt, nehmt hin, Heiligen Geist. Und in wessen Herzen diese Wahrheit Heimat und Aufnahme gefunden hat, wird nie mehr sagen, ich bin nur ein Hauch. Auch wenn sein Leib vergeht. Und er wird verstehen, dass Wille Gottes die größte Barmherzigkeit ist, die es gibt, in der dein Leben geborgen ist. Und Wille Gottes, die größte Herausforderung ist, die es gibt, für dich, in der Zeit, in der du erscheinst, in dieser Zeit, einen Leib, ein Leben, eine Geschichte hast, Ausdruck deines Wesens. Lasst uns also nicht mehr einfach sagen, wir wollen in diese und in jene Stadt gehen, heute oder morgen, dort ein paar Tage, ein paar Wochen, Ferien machen, arbeiten, Geld verdienen, was auch immer. Sprecht stattdessen, so der Herr will und wir leben. Und wir werden leben. Amen. Lieber Vater im Himmel, wie danke ich dir, dass ich einen Willen habe und planen kann. Wie danke ich dir für die gewollte Entschlusskraft und dass ich nicht Spielball sein muss im Willen anderer. Mein Leben verankert ist und aufgehoben in dem Geheimnis deines Willens für uns Menschen. Wie danke ich dir für die Entlastung im täglichen Leben durch gutes, sinnvolles Vorausplanen. Und wie freue ich mich, wenn ich entdecken darf, dass die Planung stimmt. Wie danke ich dir für die freie Kraft, die daraus entsteht, offen zu sein für Überraschungen, für die Angenehmen, auch für die anderen. gestört zu werden im Leben durch das Rätselhafte. Selbst wenn mein Herz aufbegehrt und es nicht ertragen kann zu manchen Zeiten, dass es anders kommt, als ich denke, lehrst du mich deinen Willen als Barmherzigkeit, als Weisheit, als ewige Liebe. Lieber Vater, sprich du zu uns dein Wort, damit wir eine Sprache finden in unserem Leben, eine lebendige Sprache aus deinem Wort, aus deinem Geist und dein Wille Ausdruck für Herrlichkeit wird. Wie ist das, was wir schauen, auf das Gegenteil von dem, was wir uns wünschen? Aber woher wissen wir, Vater, dass wir das Lebendige wünschen, wenn du dich uns nicht mitteilst? Und ich danke dir, dass du dich nicht hast hindern lassen, in unserem Leben einzubrechen in unsere wohlgefügten Vorstellungen und gut geplanten Entscheidungen, uns nahe kommst und uns sagst: Siehe, ich bin mitten unter euch. Du zerbrichst uns nicht den Willen, höchstens unseren Hochmut. Du zerstörst nicht unser Leben. Es geht höchstens die Anmaßung in die Brüche. Du lässt uns nicht verlieren. Du willst, dass wir gewinnen. Leben gewinnen. Leben. Ich preise dich, Vater. Vater unseres Herrn Jesus Christus, in dem dein Wille seinen vollendeten Ausdruck der Liebe und des Heils in dieser Welt gefunden hat. Er sei unser Herr und der Grund unseres Vertrauens in deinen Willen. Amen.